der Persönlichkeitstalk-Podcast. Der Podcast mit viel Inspiration, neuem Denken und starken Impulsen für ein bewusstes Wachstum rund um die Themen wirkungsvolle Persönlichkeitsentwicklung und intelligente Potenzialmaximierung. Der Podcast ist für alle Menschen, die ihre mentale und emotionale Welt nachhaltig erweitern und stärken, ihre Persönlichkeit entwickeln und ihre Potenziale maximieren wollen, um dadurch immer wieder sowohl in ihrem beruflichen wie auch im persönlichen Leben ganz besonders leuchtende Ausrufezeichen setzen zu können. Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Ausgabe mit dabei bist. Und ich freue mich heute sehr, einen ganz interessanten und sicherlich sehr, sehr interessanten Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, heute im Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen, Michael Köllner. Michael, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser heutiges Gespräch und für unser heutiges Interview.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freuen wir uns auf schöne Minuten in einem angenehmen Gespräch.
Genau. Bevor das wir starten, Michael, will ich dir natürlich noch näher vorstellen und das sieht folgendermaßen aus. Seit 11. November 2019 ist Michael Köllner Cheftrainer der Lizenzmannschaft des TSV 1860 München. Vom 7. März 2017 bis zum 13. Februar 2019 war er Cheftrainer der Lizenzspielermannschaft des 1. FC Nürnberg. Am 13. Mai 2018 ist er mit dem Club in die erste Bundesliga aufgestiegen. Beim Club war er zuvor als U21-Trainer und parallel zu seiner Tätigkeit als Profitrainer einen Vierteljahre auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Davor hat er unter anderem über 12 Jahre als Koordinator beim Deutschen Fußballbund im Bereich Talentförderung gearbeitet. Darüber hinaus war er lange Jahre Ausbilder und Prüfer der Fußballtrainer-Lizenzstufen C-Lizenztrainer, B-Lizenztrainer und A-Lizenztrainer. Einen absolut interessanten Werdegang. Michael, wenn du den jetzt so hörst, was geht dir, wenn du das selbst so hörst, spontan durch den Kopf?
Ja, das ist auch nicht geplant war alles. Also ich glaube, wenn mir vor 20 Jahren einer erzählt hätte, dass ich ja mal Cheftrainer bei 60 München oder beim 1. FC Nürnberg bin, ich glaube, das hätte ich dann nicht unbedingt so für bare Münze genommen. Also man sieht, im Leben entwickeln sich die Dinge immer in eine bestimmte Richtung und B, glaube ich, sind viele Dinge eine planbar und man soll sich ja da vieles ja offen lassen, da vieles einlassen.
Du beschreibst es schon schön, das war nicht planbar. Was hat aber doch aus deiner Sicht dann dazu geführt, dass es letztendlich so gekommen ist? Beim Club Cheftrainer gewesen, im Club aufgestiegen, jetzt Cheftrainer bei den Löwen. Was hat deiner Meinung nach dazu geführt, dass es dennoch dann so gekommen ist?
Ich glaube, dass viele Dinge, also ich glaube, dass auch immer eine Menge Glück dazu gehört, aber ich glaube, dass einfach so ein Stück weit am Ende auch Bestimmung ist und Berufung ist. Also Fußball war schon immer mein Leben und Fußball ist für mich jetzt nicht mit Arbeit gleichzusetzen oder mit Zeitaufwand, sondern Fußball ist für mich 24 Stunden am Tag und von dem her glaube ich, dass es dann am Ende dann auch folglich irgendwann zu dem, wenn man dann auf der einen Seite stark besessen von dem Thema ist, auf der anderen Seite aber auch dann ehrlich mit dem Thema umgeht und mit seiner Aufgabe auch gewissenhaft umgeht, dann glaube ich, kann sowas dann am Ende schon rauskommen.
Jetzt warst du selbst als Spieler ja kein Profi, bist aber jetzt als Profitrainer sehr erfolgreich. Wie ist das zu sehen? Muss man unbedingt, erleben wir ja immer wieder heute, nicht unbedingt selbst Profi gewesen sein, um dann auch als Profitrainer erfolgreich sein zu können?
Nee, also man muss, wenn man ein guter Jockey ist, muss man kein Pferd vorher gewesen sein. Also deswegen hat mir irgendein Fußballtrainer mal erzählt, aus Italien, glaube ich, habe Marcello Lippi, glaube ich, war das mal. Und da ist schon was Wahres dran. Also man sicherlich ist es jetzt nicht unwesentlich ein guter Spieler gewesen sein. Dann hat man natürlich viele Empfindungen, viele Erfahrungen aus seiner aktiven Profikarriere. Aber das ist jetzt auch kein Ausschlussverfahren, wenn man das nicht ist, dass man dann ein guter Trainer wird. Ich glaube, man muss sich einfach mit seiner Aufgabe voll identifizieren und man muss am Ende auch, glaube ich, den Job am Ende, was ich vorher schon erzählt habe, so ernst nehmen und auf der anderen Seite aber auch offen sein und ja, so ein Stück weit auch so wie ein Schwamm sein. Also der trocken ist ja immer wieder trotzdem empfänglich sein für neue Informationen, für neuen Input. Und wenn man das, glaube ich, hinbekommt, dann kann man ohne ein guter Spieler gewesen zu sein, am Ende ja dann auch ja, das schaffen, dass man in dem Trainerberuf dann auch am Ende auch erfolgreich sein kann.
Du hast es gerade schon angesprochen, brauchst kein Profi gewesen zu sein, um dann im Profibereich arbeiten zu können. Was ist aus deiner Sicht als Trainer, gerade im Profibereich oder grundsätzlich als Trainer im Fußball denn wichtig? So aus deiner weitreichenden Erfahrung, du hast ja im Jugendbereich einfach auch gearbeitet, du hast bei den Profis jetzt entsprechend ja, erfolgreich gewirkt. Was ist aus deiner Sicht grundsätzlich wichtig?
Ja, viele Dinge natürlich. Also man unterscheidet sich natürlich ein Stück weit aus. Also, im Profifußball ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Sponsorenpflege, solche Dinge, ja, gewisse Nachhaltigkeit und natürlich auch ein gewisses ein Zeitbudget, was du in der Woche für diesen Bereich einfach auch am Ende zur Verfügung stellen musst. Und ich glaube, grundsätzlich ist fachliche Qualität natürlich schon für mich immer das Thema Nummer eins, das du am Ende beherrschen musst. Also dein Handwerkszeug als Trainer und dann natürlich im nächsten Atemzug natürlich, das ist dann ja, Ehrlichkeit, Authentizität, ich glaube, das ist dann Nachhaltigkeit, also die Dinge, Glaubwürdigkeit, die du am Ende bist, die du erzählst, musst du am Ende auch dann Tag für Tag umsetzen. Und wenn du das, glaube ich, schaffst, ja, dann bist du, glaube ich, auch erfolgreich. Und da sieht man jetzt selber, man redet jetzt ja nicht unbedingt von Themen, die man vielleicht nicht unbedingt so lernen kann, sondern es sind viele Dinge, wo man sich selber ständig überprüfen muss. Das sind Charaktereigenschaften, ne? Das sind Dinge, wo man sich aber auch entwickeln kann darin. Und da versuche ich schon für mich jetzt auch, ja, tagtäglich besser zu werden und den Themen auch für mich einfach zu arbeiten. Und wenn ich jetzt so mal 5 Jahre zurückschaue, 10 Jahre zurückschaue, 20 Jahre zurückschaue, also ich bin jetzt halt fast 30 Jahre Trainer, also, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr mein 30-jähriges, weil ich meine erste Trainerstation letztendlich ausgeübt habe. Und ja, da entwickelt man sich und ich glaube, man muss Entwicklung auch zulassen. Und das, was ich vorher gesagt habe, wenn man so wie ein Schwamm ist, der trocken ist, der immer wieder empfänglich ist für jeden Tropfen Wasser, ich glaube, dann hat man eine Chance, dass man am Ende auch dann in seinem Job besser wird, ja, dann vielleicht auch ja, gefüllt dann auch ja, schwerere Aufgaben annehmen kann. So wie jetzt bei mir, dass man dann so schwere Traditionsvereine am Ende mal versucht zu stemmen. Ja, und aber ich glaube, das Nombus Ultra ist auch, glaube ich, das Handwerkszeug als Trainer und dann natürlich auch, glaube ich, eine hohe Empathie zu haben für seinen Job. Mhm.
Du hast es gerade angesprochen, Michael, 30 Jahre werden es demnächst. Da mal herzlichen Glückwunsch schon zu 30 Jahre Trainertätigkeit im Fußball. Gibt es in diesen 30 Jahren auch Trainer, wo du sagst, die waren für mich so quasi Vorbild oder auch ein Stück weit Mentor, wo du einfach viel mitgenommen hast? Gibt es da bestimmte Trainer?
Na gut, jetzt als Spieler habe ich natürlich, durch das, weil ich ja Unterklasse gespielt habe und jetzt keine Profikarriere gehabt habe und auch relativ früh selber erkannt habe, also mit eigener Karriere ist es also weit weg, das sind meine Füße die falschen dafür und Grundeigenschaften wie Beidfüßigkeit, Ball abspielen, das war bei mir jetzt nicht besonders ausgeprägt, von dem her muss man sich dann auch letztendlich auch da sehr realistisch einschätzen, da kommt früh eine Verletzung dazu, die das Thema dann am Ende auch nur beschleunigt hat und klarer werden lassen. Deswegen habe ich jetzt keine solche Trainererfahrung, dass man sagt, so, man sieht jetzt so, wenn die Woche Profitraining abläuft, das hat man jetzt selber mal erlebt. Aber man nimmt von jedem Menschen was mit. Und deswegen habe ich auch meine Jugendtrainer, einer meiner ersten Jugendtrainer war ein Bäcker bei uns im Ort. Und das hat mich immer begeistert. Der ist jeden Tag um 12 oder 1 Uhr nachts aufgestanden, hat seine Backstube aufgesperrt, hat da 1, 2 Lehrlinge gehabt, das meistens auch dann Spieler von uns waren, also Mitspieler von mir, die bei dem dann eine Lehre dann ausgeübt haben und dann bis 12, 1 Uhr gearbeitet, hat es dann hingelegt und ist um 5 Uhr wieder aufgestanden, um uns zu trainieren. Und das hat mich einfach imponiert, dass es Leute gibt, die etwas selbstlos für jemand anders machen. Und ich glaube, das ist auch im Profibereich für mich jetzt auch immer so eine Einschätzung. Also ich mache das jetzt auch, um meinen Spielern zu helfen, um den Spieler im Vordergrund zu halten. Und nicht das ist meine eigene Karriere, sondern das auch die Karriere meiner Spieler am Ende an die hohe Priorität ist. Und so gehst du dann ja mehr oder weniger Jahr für Jahr, findest du immer wieder Menschen an deiner Seite, dann auch später, wie ich dann Trainer geworden bin, oder einfach dann auch Trainerkollegen, oder damals einfach dann für dich so in einer gewissen Art und Weise Überväter waren, weil sie einfach schon 30 Jahre Trainer waren, weil sie einfach schon in dem Job hauptamtlich schon viele Jahre unterwegs waren, weil sie einfach eine große Erfahrung, eine große Reputation am Ende auch aufzuweisen gehabt haben. Und auf die haben sich auch am Ende auch mit mir beschäftigt und haben mich an die Hand genommen, haben mir gezeigt, was gut ist, was nicht so gut ist, haben mich machen lassen. Und das, glaube ich, waren dann so Mentoren, da habe ich dann den einen oder anderen schon an meiner Seite gehabt, die ja heute noch, ich mit ihnen eine große Freundschaft pflege und die jetzt so auch schon, ja, alle schon Pensionisten sind oder Rentner sind und trotzdem, ja, mir deren Rat noch wichtig ist, der jetzt sicherlich jetzt ein bisschen anders ausgeprägt ist, als es vielleicht früher der Fall war. Und ja, und jetzt lernst du eigentlich auch dann von jedem Trainer, von meinen Co-Trainer. Also wie gesagt, ich glaube, das komme ich auf das gerne nochmal zurück, was ich vorher erzählt habe, so ein Schwamm zu sein, der trocken ist. Und immer, egal wo der Wassertropfen herkommt, ob das jetzt von Mitmenschen ist, von Trainern, mit denen du früher mal gearbeitet hast, jetzt im Auswahlbereich, jetzt als Stützpunkttrainer bei mir in meinem Team, du lernst von jedem, kannst du was lernen. Und ich glaube, diese Offenheit, hoffe ich, dass ich die auch noch besitze. Das ist ja immer so eine Eigenwahrnehmung, ist manchmal vielleicht auch anders als eine Fremdwahrnehmung. Und dann natürlich aber auf der anderen Seite jetzt auch, dass ich die auch in der Zukunft auch behalten kann. Weil das war für mich immer schon so ein entscheidender Faktor, um selber besser werden zu können.
Interessant, was du sagst. Ich habe auch gelesen, dass du auch sagst oder das auch verkörperst, du willst auch gerne Lebenscoach für die Spieler sein. Also nicht nur, was auf dem Platz passiert, sondern auch drumherum das ein oder andere denen mitgeben. Was verstehst du da genau unter dieser Bezeichnung Lebenscoach oder auch Spieler außerhalb des Platzes oder denen das ein oder andere mitzugeben, was ihnen weiterhilft?
Ja gut, Lebenscoach, den Begriff habe ich jetzt selber nicht verwendet. Also das ist wurde mal irgendwo über mich geschrieben oder einmal geäußert. Also mir ist, das, was ich damit ausdrücken würde, ist, glaube ich, schon, dass mir wichtig ist, dass ich auf der einen Seite Spieler trainiere, aber die ja am Ende ja in erster Linie mal Menschen sind. Also Spieler bist ja du nachgeordnet, die sind Teil von dir, über allem und ist deine Persönlichkeit und das, dass du Mensch bist. Und ich versuche natürlich schon auch so ein bisschen über den Spieler hinaus zu sehen und so, wie kannst du als Mensch einfach besser werden. Und ich glaube, wenn man jetzt heute so Fußball nimmt, wie lange spielst du Fußball jetzt aktiv? 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht jetzt als Profi, dann ist immer nochmal die Karriere vorbei. Und deswegen ist für mich schon auch wichtig, dass die Leute oder die Spieler, die bei mir einfach mal gespielt haben, dass die einfach, es war ein Tick mehr als nur Fußball. Also ein Tick mehr, sagen wir, eben einen oder anderen Input jetzt für mich als Mensch bekommen, für meine Beziehung, für mein späteres Leben, um auch eine gute Entscheidung zu finden, was machst du nach deiner Profikarriere. Und wenn man einfach dann für sich selber sagen kann, das ist ja mein Anspruch für mich jetzt auch, ein besserer Mensch werden zu können und das Jahr für Jahr, Tag für Tag anzustreben, dass man einfach als Mensch besser wird, nicht unbedingt als Trainer, sondern als Mensch. Wenn man das, glaube ich, schafft, dann hat man, glaube ich, den Sinn des Lebens für mich am Ende auch begriffen und man hat seine Seele weiterentwickelt. Und das versuche ich auch meinen Spielern ein bisschen klar zu machen, dass man sich am Ende auch, dass es darum geht, als Mensch besser zu werden und sich selber als Mensch weiterzuentwickeln. Und dass es natürlich jetzt auch im Profifußball natürlich auch wichtig ist, als Spieler sich weiterzuentwickeln, keine Frage. Aber dass das jetzt nicht alleine auf das nur reduziert wird, sondern dass man das einfach auch ein bisschen ganzheitlicher am Ende auch diesen ganzen Prozess betrachtet.
Mhm. Hängt es aus deiner Sicht schon auch so zusammen, dass einfach auch die Entwicklung der Persönlichkeit als Spieler genauso wichtig ist, wie als einfach auch die fußballerische Entwicklung?
Ja, ich glaube, das geht einher. Ich glaube, man darf jetzt den einen Prozess jetzt von den anderen loslösen. Ich glaube, wenn man jetzt nur Persönlichkeiten entwickelt und den Spielern entwickelt, dann glaube ich, dann hat man seinen Job auch verfehlt. In erster Linie bin ich Fußballtrainer, bin für eine Profimannschaft verantwortlich, muss für den Verein das Beste rausholen. Und auf der anderen Seite kommen Spieler zu uns in den Verein oder zu mir als Trainer, wollen von mir als Spieler auch besser gemacht werden. Und sowohl jetzt mit Spielzeit, genauso aber auch auf der anderen Seite ja als über den Trainingsprozess als Spieler grundsätzlich. Ja. Und, und wie gesagt, und beides dann unter den Hut zu bringen, also auch eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Prozess. Man kann vom Sport viel für sein persönliches Leben lernen, man kann aber auch vom eigenen Leben, aber auch für den Sport genügend lernen. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, muss man immer den Prozess praktisch als Ganzes sehen und wird sich jetzt auf irgendeinen Bereich jetzt losgelöst daraus zu stützen.
Okay, interessant. Also du sagst, beides ist wichtig, klar, in der Entwicklung. Michael, worauf legst du in der Mannschaftsführung vor allen Dingen besonders Wert? Aus deiner Erfahrung auch, was sind für dich so ganz zentrale Dinge, damit das ganze Gebilde vor allen Dingen am Ende dann auch funktioniert? Was sind da so ganz, ganz wesentliche Punkte?
Boah, schwierige Frage, weil ich glaube, Mannschaftsführung ist natürlich so mal der Prozess, der dich als Trainer ja rund um die Uhr beschäftigt. Also jede Geste, jede Mimik, die du am Ende in der Kabine, in einem persönlichen Gespräch, in der Begegnung, wenn ich heute Mittag wieder reingehe, wenn du einen Spieler begrüßt, ist noch einen freien Tag, hat natürlich auch immer eine Botschaft und ist immer am Ende auch eine Wirkung. Und das muss man sich auch jedes Mal bewusst sein, dass man auch Botschaften aussendet, Signale sendet am Ende auch. Und Deswegen geht es für mich schon am Ende darum, dass die Spieler immer das Gefühl haben, ja, sie haben jemanden an der Seite, auf dem sie sich hundertprozentig verlassen können. Ich glaube, das ist so für mich ein ganz elementarer, zentraler Punkt jetzt halt mal in meiner Arbeit, dass die Spieler das Gefühl haben, ja, sie können sich hundertprozentig auf mich verlassen, dass sie auch am Ende das Gefühl haben, dass ein Trainer, der ehrlich zu ihnen ist, der authentisch ist und der keine Rolle spielt und am Ende ja kein Spielball jetzt des Vereins ist oder von irgendwelchen Interessen ist. Und dann, glaube ich, wenn man das hinbekommt, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen auch. Und das, glaube ich, ja, dann kommen die ganzen Prozesse, die vorher jetzt halt, also mit Persönlichkeiten entwickeln, Spieler entwickeln, die kommen dann, glaube ich, auch nachgelagert, kommen die automatisch dann zurück. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich ein großer Baustein, natürlich dann auch über Nachvollziehbarkeit, einfach auch, dass ich das Gefühl habe, der nimmt mich jetzt nicht mehr als Spieler ernst, sondern als Mensch. Und wenn du das natürlich machst, dann heißt das, wie gehst du mit den Menschen am Ende um? Also, dass die schon am Ende ja sich auf der einen Seite auf mich verlassen können, auf der anderen Seite ja ich sie als Mensch wahrnehme und das heißt Mensch, erwachsen, Mensch, selbstbewusster, Mensch, selbstbestimmend auch. Und das geht dann über die ganze Woche, über das ganze Jahr, dass sie also nicht bloß irgendwie so ein dummer Spiel in der Kabine sind, sondern einfach auch ein werthaltiger Mensch, den ich versuche so hundertprozentig einzubeziehen und am Ende auch so wahrzunehmen und so letztendlich auch in seiner ganzen Würde auch wahrzunehmen.
Okay. Ja, gerade über das Thema Persönlichkeit schon gesprochen. Lass uns einfach mal über das Thema den mentalen Aspekt nochmal sprechen, auch im Fußball. Wir alle wissen so den fußballerischen Aspekt, aber dann hast du immer wieder die Situation, dass du vermeintlich einfach auch gut besetzte Mannschaften, dass die das nicht so performen oder nicht so abrufen können. Es ist häufig das Thema mentale Situation war eventuell da entscheidend oder Mentalität irgendwo war nicht so ausgeprägt oder hat nicht so gepasst. Wie siehst du diesen Aspekt, diesen mentalen Aspekt, diesen Aspekt Mentalität? Wie wichtig ist der und was machst du in diese Richtung, um auch das immer wieder einfach auch so ja, positiv zu fördern, das ganze Thema?
Ja, grundsätzlich muss man sich immer im Klaren sein, sagen wir, was ist der mentale Prozess am Ende? Also mentale Prozess hat natürlich immer verschiedene Ausprägungen und verschiedene Facetten am Ende. Ich glaube, eine Facette ist am Ende ja zu lernen über mentales Training. Ich glaube, dann bist du so bei dem Thema ideomotorisches Training, Visualisierung. Da versuchen wir schon, das ist bei uns ein Prozess, der für jedes Training am Ende der Trainingszeit einberaumt wird, für Visualisierung, für idiomotorisches Training, dass sie einfach einmal Vorstellungskraft am Ende Prozesse im Unterbewusstsein einlagern, aus dem Unterbewusstsein du am Ende auch deine Kraft siehst und am Ende auch deine Prozesse automatisiert werden. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Baustein und natürlich auf der anderen Seite, da bist du dann so ein Stück weit bei Seelenarbeit, am Ende Umgang, Stressfaktoren einzukalkulieren. Am Ende, wie gehst du um, dass ein Spieler einfach auch selbstbewusst ist, am Ende auch seine Aufgabe versteht, sich voll einbringen kann. Und das ist natürlich, was ich vorher schon versucht habe, klar zu machen, das ist so, wie gehst du mit den Menschen um am Ende. Das macht auch vieles aus. Also erzeugst du Stress, minderst du Stress. Also das kannst du jeden Tag, in jeder Begegnung, also schaust du einen nicht an, erzeugst du Stress. Der Spieler das Gefühl, du vertraust ihm, nimmst du Stress. Also ich glaube, in all diesen Dingen musst du dir klar sein. Und jetzt hat man auch mit diesem Thema auch ein Stück weit auch Spielern ging jetzt ein bisschen negativ belegt, aber ich glaube auch Spielern, das heißt so, warum baust du in der Woche immer Stress auf und nimmst du Stress aus? Ich glaube auch Stress ist ein Faktor, der im Profifußball ein Thema ist und den man auch nicht rausnehmen soll. Ich glaube, Stress kann auch positiv sein und du musst am Ende ja den so wirkungsvoll einsetzen, dass es auch zu Leistungssteigerungen führt und das ist das, was ich mir rund um die Uhr neben dem Training einfach immer Gedanken mache. Wie gehe ich morgen mit der Mannschaft um? Was mache ich heute im Training? Wie soll der Stressfaktor im Training sein? Nehme ich heute ein bisschen mehr Stress raus, jetzt, was das Team betrifft? Setze ich einzelne Stressreizpunkte bei einzelnen Spielern? Nämlich bei einzelnen Spielern ein Thema raus und das kannst du mit einem positiven Coaching, das kannst du mit einem kritischen Coaching. Also all die Themen, und ich glaube, das sieht man schon, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann kannst du nicht bloß 24 Stunden am Tag darüber nachdenken, dann ist die Zeit zu kurz, sondern weil das ist das Problem einer Teamsportart, du hast 30 Spieler in dem Kader, du hast nur einen Staff von 10, 15 Leuten, also am Ende bewegst du 40, 45 Leute in dem Team, die du beeinflussen kannst und auch beeinflusst. Und das musst du natürlich im Klaren sein. Du beeinflusst, du kannst positiv, aber auch negativ beeinflussen. Und wenn du dieser Wirkung dir nicht bewusst bist, dann kannst du über diese Prozesse gar nicht drüber nachdenken. Also versuche schon mir immer diese Prozesse immer auf Augen zu führen und am Ende dann auch ein Stück weit auch diesen Prozess dann auch ja, proaktiv zu steuern.
Also danke für deine Gedanken. Du sprichst das an, dieses Thema, wenn du Stress erzeugst, bekommst du Stress. Finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Michael, wie gehst du selbst mit dieser Situation um? Du hast schon gesagt, du bist momentan bei den Löwen, Traditionsverein. Was beim Club, Traditionsverein, Emotionen, die da entsprechend hochkochen. Ich kann mich noch erinnern an die letzten Spiele in der letzten Saison, da habe ich ein Bild für euch gesehen, wie ihr so ans Grünwald dahinfahrt, da waren ja keine Zuschauer zugelassen, aber wie die so quasi den Straßenrand gesäumt haben, also so quasi diese ganzen Emotionen da natürlich einfach auch entsprechend da spürbar sind. Wie gehst du selbst damit um? Also wie grenzt du dich ab? Dann ist natürlich das Äußere, die Presse, das ganze Medienthema. Wie gehst du da um, dass du wirklich auch sagst, ich bin da so in meiner Mitte oder in meiner Stabilität, kann das auch an die Mannschaft, an die Spieler, an den ganzen Staff weitergeben? Wie packst du das an? Du hast jetzt einfach mit diesen zwei Vereinen, denke ich, einfach genau ja, zwei Erfahrungen von Traditionsvereinen, wo das markant wahrscheinlich ist, einfach auch hier auf sich gut zu achten.
Ja, ach, da gibt's, glaube ich, da können wir jetzt stundenlang über das Thema drüber unterhalten. Ich glaube, so deine eigene persönliche Mitte finden hat ja ja viele Ursachen und hat viele Hebel, die du am Ende ja selber und viele Triggerpunkte, die du selber drücken kannst am Ende ja und an vielen Hebeln und Strängen du ziehen kannst am Ende. Also wie gesagt, für mich gibt's also auch Routine bei mir ein großer Faktor. Also, ich gehe in früher Stunde laufen mit meiner Frau. Versucht also auch aktiv Sport zu machen. Gespräche mit meiner Frau sind natürlich sehr, sehr hilfreich, um bestimmte Dinge zu reflektieren. Ich glaube, grundsätzlich ist es für mich so, dass ich viel nachdenke über alles, was ich tue. Versuche ja vieles dann am Ende einzuordnen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also dann auch mal so zu gefüllten Schritt zurückzugehen und sagen, wie schaut sich das Thema von außen und jetzt im Innenleben auch. Dadurch ja, habe ich in der Bundeswehr 1 gelernt, immer 24 Stunden die Ablauf einer Nacht zu nutzen. Um eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Okay. Also wenn jetzt irgendwann was passiert, dann schlafe ich lieber mal eine Nacht drüber. Am nächsten Tag sieht das Thema ein bisschen anders aus. Oder mein früherer Chef bei der Bundeswehr hat immer gesagt, legen wir es auf den rechten Stapel hin, lassen wir das Thema ein bisschen ausbluten. Und so nach einer Woche oder Ende der Woche haben wir das Thema dann wieder mal angefasst und dann auf einmal war das Thema natürlich teilweise von alleine erledigt. Also da kannst du unterschiedliche Dinge und sicherlich auch da ja so Glaube ein Thema spielt für einen, also Kraftquellen, wo man sich selber Kraft zieht, am Ende ja, das kann Glaube sein, das kann andere Themen sein. Liebe an sich, glaube ich, kann viel Kraft spenden. Und wie gesagt, ich glaube einfach auch, sich selber einfach auch das einzuordnen, dass man sich selber nicht der entscheidende Mann für das ganze Thema ist, also das ist ja zu wichtig nicht mehr, als das Thema ist. Und natürlich auch Kraft zuzulassen, jetzt, wie das, was du vorher erwähnt hast, also Fans sind natürlich auch, sind sicherlich auch, können ein Stressfaktor sein, aber können natürlich auch noch nicht viel Kraft verleihen und sonst noch. In Würzburg haben wir das Thema erlebt, also wenn wir einen Teil Zulassung von Zuschauern wieder erlebt und da waren knapp 4.000 Zuschauer im Stadion, der gefüllt, ja, sich wie 15.000 angefüllt haben und wie ausverkauft und das gibt ja auch nochmal einen Schub und ja, und ich glaube, die größte Kraftquelle, die du am Ende immer kriegen kannst, das ist auch die Rückkopplung mit deiner Mannschaft, also auch Siege sind natürlich im Profifußball nicht so schlecht, wenn man mehr gewinnt und man verliert. Das tut dann einer selber gut, da ist der nächste Tag, fühlt sich einfach ein bisschen, die ganze Woche fühlt sich ein bisschen besser an. Und natürlich auch der Umgang mit deinen Spielern. Also wenn du einfach ein gutes Miteinander hast, dann ist es auch eine unheimliche Kraftquelle, auch für einen als Trainer, wenn du reingehst und hast das Gefühl, das Thema fliegt jetzt jemand um die Ohren rum, dann macht das auch keinen großen Spaß. Und so, wie gesagt, wenn du den Verein an sich dann auch, wenn die Stabilität ausstrahlt, ja, dann ist das, glaube ich, auch für einen als Trainer dann angenehmer. Und ich erlebe die Zeit bei 60 jetzt zum Beispiel so, dass wir eine unheimliche Einigkeit im Verein haben, eine Geschlossenheit haben. Und das habe ich bei Nürnberg auch in unserer stärksten Zeit auch erlebt, dass eine Einigkeit da war. Und wenn Themen dann außerhalb unruhig wären, wenn sie dann am Ende Uneinigkeit, Neid, Missgunst, am Ende auch Themen dann außerhalb sich dann irgendwie auftun, dann hast du die irgendwann einmal auf dem grünen Rasen und das ist im Profisport natürlich dann, im Profifußball natürlich am Ende dann auch der Anfang vom Ende.
Das wollte ich gerade fragen, also du merkst es schon, wenn eine Geschlossenheit da ist, so im Verein, dass sich das auf dem Platz überträgt oder wenn es dann nicht so ist, dass sich das nach und nach auch auf dem Platz zeigt, oder ist das deine Erfahrung?
Ja, natürlich, so mal und deswegen achte ich jetzt auch wahrscheinlich auch noch mehr drauf mit der Erfahrung aus Nürnberg, dass es bei 60 einfach auch so bleibt und dass es am Anfang auch so eingenommen wird, wo ich 60 übernommen habe, war das jetzt sicherlich nicht ein Qualitätsmerkmal von 60 München. Einigkeit, Geschlossenheit, aber seit ich hier bin, ist es so. Und deswegen achte ich schon mit aller Brutalität drauf, bewusst Brutalität drauf, nehme jetzt bewusst so ein hartes Wort in den Mund, dass wir das auch zukünftig so beibehalten, weil ich glaube, das ist einfach der Faktor, der uns am Ende in diesem Verein am Ende auch erfolgreich werden lassen kann. Und bis jetzt haben wir sehr erfolgreich und hoffen natürlich auch, dass das auch dann ja irgendwann auch in ein Erreichen von sportlichen größeren Zielen am Ende auch sich dann mündet.
Okay. Lass mich mal nochmal auf einen Punkt kommen, den finde ich auch ganz interessant. Du hast gesagt, am Samstag hattet ihr einen Start gegen Würzburg 1-0 gewonnen. Erstes Mal wieder Zuschauer seit längerer Zeit, knapp 4.000 im Stadion. Letzte Saison wir viele Spiele, keine Zuschauer. Du hast schon angesprochen, das macht einen Unterschied. Die Fans können da natürlich schon nochmal so das Letzte einfach freisetzen. Wie war es in dieser Zeit ohne Zuschauer, Michael? Hast du da die Mannschaft entsprechend gerade am Anfang auch wie darauf vorbereitet? Weil es ist ein kompletter Unterschied, wenn jetzt da nichts im Stadion ist, keine Zuschauer, nichts kommt von der Kurve. Wie würdest du einfach insgesamt diese Situationen jetzt bewerten, so aus deiner Sicht? Klar, den Unterschied sehen wir alle, aber was macht es auch mit einer Mannschaft oder macht es mit einer Mannschaft etwas?
Ja gut, Fans sind natürlich, also im Profisport und vor allem im Profifußball ist natürlich Zuschauer schon ein elementares Thema. Das ist so, ja, gehört wieder Ball dazu. Also im Profifußball sagt ohne Zuschauer, das ist so, wenn ich sage, wir spielen jetzt 11 gegen 11 und nehmen wir den Ball mal raus, dann wird Fußball jetzt auch keinen interessieren ohne Ball. Und so finde ich auch Fans, also die gehören da rein. Und vor allem, wenn du in solchen großen Clubs tätig bist, dann merkst du die Kraft dieser Fans. Am Ende ist es ein leistungsbestimmender Faktor am Ende auch und ein erfolgsbestimmender Faktor. Und ja, der hat uns gefehlt und man hat es jetzt halt am Wochenende gemerkt, jetzt auch, wenn du mal so eine schlechte Phase hast, dann ist es halt so ein Stück weit so ein Energiebooster, so wie manche in der Halbzeit halt einfach so einen Energieriegel zu sich nehmen oder irgendwo Energiegel zu sich nehmen, um einfach auch nochmal ja, sich energiemäßig nochmal aufzuladen. So hilft dann manchmal, das ist der Zuschauer, der Fan am Ende auch der Booster, den du am Ende auch zu dir nimmst, dieser Riegel, den du bekommst von außen, der dir einfach auch nochmal unheimliche Power, nochmal Adrenalin freisetzt in dir und dir einfach auch nochmal über einen gewissen Punkt überbringt. Und ja, die Zeit ohne Fans, wir waren die einzige Mannschaft im Profifußball, jetzt, die ein Jahr lang überhaupt ohne Fans gespielt hat. Die anderen haben zumindest mal einzelne Spiele erleben dürfen. Wir haben nicht ein einziges Spiel erlebt und das war, ja, hat sich richtig schlecht angefühlt, das muss man einfach sagen. Und heißt aber auf der anderen Seite, ja, man kann sich darüber beklagen, also, aber auf der anderen Seite, so wie du es ja vorher in deiner Fragestellung schon reingebracht hast, Lösungen zu suchen. Und am Ende Lösungen zu suchen heißt immer, konzentriere dich auf dich selber. Also du musst, wie gesagt, noch mehr fokussiert auf deine Handlungen sein, auf deine nächste Aktion sein. Und am Ende musst du dann mit dem Thema wieder idiomotorisches Training visualisieren und du musst einfach auch deine nächsten Aktionen noch besser visualisieren. Du musst eine stärkere Konzentration und eine stärkere Fokussierung am Ende auf dein Thema kriegen, auf dich persönlich auch. Und hast natürlich auf der anderen Seite ja eine stärkere Verantwortung deinen Mitspielern dir gegenüber. Du dir selber deinen Mitspielern gegenüber, deine Mitspieler dir gegenüber, weil einfach aufgrund der Lautstärke ja jedes Wort möglich ist, jede Geste anders wahrgenommen wird, als das jetzt in einem vollbepackten Stadion. Die Dinge musst du einfach dann auch bewusst machen den Spielern, wie auch damit die am Ende auch trainieren, ausbilden, prägen weiterhin, damit du dann in der Phase am Ende auch dann dem Thema mental standhältst.
Okay. Lass uns gleich mal nur bei der Aktualität bleiben. Ihr seid mit einem Sieg gestartet in die neue Saison. 1-0 gegen Würzburg, Absteiger aus der zweiten Liga. Was denkst du, was ist heuer drin? Ich habe immer wieder gelesen, einfach auch, Mensch, heuer ist mal an der Zeit, dass wir so den Schritt machen, dass wir rauf wollen. Ist das Ziel, wirklich den Schritt hinzukriegen? Klar, eine Saison ist lang, aber wie sieht es da bei euch aus?
Ja, es ist immer Erwartungshaltung, Zielsetzung und am Ende dann auch Zielsetzung, sagen wir, sind immer unterschiedliche Themen, die man nicht vermischen darf. Also Erwartungshaltung für eine Saison, für ein Spiel. Sagen wir, ich glaube, man tut immer gut daran, dass man die Themen in einen größeren Zeitraum steckt auf der einen Seite. Und wenn wir jetzt einen größeren Zeitraum, darf es nicht sein, was ist nächstes Jahr im Sommer? Das ist auch ein Zeitraum, den man sich stecken kann, aber ich glaube, man sollte dann, wenn man den größeren Zeitraum setzt, am Ende auch dann die Vergangenheit mit reinnehmen. Also wie ich übernommen habe, hat man das Gefühl gehabt, man geht in die Regionalliga wieder zurück, man steigt vielleicht mit 60 München aus der dritten Liga wieder ab, also und haben das dann geschafft, also, dass wir das Thema A verhindert haben, Abstieg, dass wir uns ja zu einer Spitzenmannschaft entwickelt haben, ohne einen finanziell größeren Aufwand letztendlich auch zu investieren. Also wir haben nach der Saison, wie ich übernommen habe, uns von 18 Spielern getrennt und haben am Ende 5 externe Neuzugänge dazugenommen und 10 Spieler aus dem NLZ, also A, den Kader verkleinert, B, mit so vielen Spielern, von erfahrenen Spielern, von Spielern, die in dem Verein über viele Jahre enormes geleistet haben, uns zu den Spielern getrennt und haben am Ende aber nur wenig externe Neuzugänge zugelassen, sondern haben einfach auf unseren eigenen Nachwuchs vertraut. In der Saison sind wir den Weg einfach dann einfach nur weitergegangen. Das heißt, wir haben keinen großen Kaderumbruch mehr vorgenommen. Wir haben die wenigste Kaderfluktuation in der ganzen Liga jetzt hinter uns und werden den Weg jetzt nicht verlassen. Und die anderen Mannschaften werden bis Ende August noch am einen oder anderen Transfer auch drehen. Also wie gesagt, und versuchen jetzt da einfach unsere Entwicklung mit der Mannschaft voranzugehen, ohne jetzt so mal das ganze Thema jetzt extern mit Neuzugängen, mit Mittelerhöhung zu beeinflussen. Und von dem her, wie gesagt, sind wir gut durch die Corona-Krise gekommen. Ich glaube, das ist und kommen jetzt aktuell auch noch gut durch. Der wirtschaftliche Schaden wird sich bei uns in Grenzen halten, eher so hoffentlich Richtung schwarze Null bringen, dass wir in Corona-Zeiten jetzt keine große Schwäche am Ende da jetzt erlitten haben. Und dann geht es darum, wie gesagt, wenn man das einordnet, dann weiß man schon, dann ist ein Aufstieg jetzt da am Ende jetzt nicht das Ziel, wo man sich jetzt dann vielleicht aufgrund der Historie, seit ich jetzt hier bin, wo man sich setzen kann. Und von dem her sollte man, glaube ich, eher einfach realistisch bleiben. Ich will jetzt nicht unbedingt immer das Wort Demut in den Mund nehmen, weil demütig ist, klingt jetzt auch vielleicht falsch, sondern wir wollen dann schon erfolgsorientiert, wir sind schon selbstbewusst, wir wissen schon, was wir können am Ende auch. Aber ich denke, man muss immer den Zeitraum dann so stecken, dass man kann die letzten 1,5 Jahre dazunehmen, man darf aber dann das nächste Jahr dazunehmen und in diesen 2,5 Jahren, wenn wir einfach unsere Entwicklung weiter vorangehen, dann haben wir eine gute Möglichkeit am Ende. Und das hoffe ich, dass wir das auch weiterhin schaffen, dass wir diesen Weg auch weiterhin gehen können und dann wird man sehen am Ende, was dann rauskommt. Wir sind ambitioniert, wir wissen, dass wir jetzt einen guten Start hinbekommen haben, aber jetzt sich zu unterhalten, was könnte jetzt im Sommer rauskommen, wäre fatal, sondern wir sollten uns eher kleinere Fenster jetzt setzen und das kleinere Fenster ist jetzt in erster Linie mal das nächste Spiel und das ist in WM Wiesbaden und so was ich gestern gegen Freiburg 2, wo wir in Wiesbaden gesehen haben, es ist eine harte Aufgabe für uns, in WM Wiesbaden zu bestehen und am Ende dort noch was mitzunehmen.
Also Michael, vielen Dank nochmal für deine Antworten und wünsche euch natürlich für den zweiten Spieltag in WM Wiesbaden, aber auch für die gesamte Saison viel Erfolg und dass am Ende natürlich das dann steht, was für jeden 60er oder für euch natürlich entsprechend dann auch passt. Und wenn es am Schluss der Gang nach oben ist, ich glaube, dann werdet ihr alle mit, denke ich, auch sehr, sehr zufrieden, oder?
Ja, absolut. Also wie gesagt, was ich vorher schon erwähnte, wir sind ambitioniert. Wir wissen aber um die Schwere in der Liga. Also wie gesagt, wir haben jetzt gegen WM Wiesbaden ein sauschweres Spiel für uns. Das ist auf gut bayerisch mal so auszudrücken. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir da jetzt gut punkten. Wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind uns gut vorbereitet jetzt in der Vorbereitung und wissen auch, was wir können. Und deswegen, wie gesagt, dürfen unsere Fans auch ruhig träumen. Und das ist ja schön, das haben wir sich ja ein Stück weit erarbeitet, dass Fans träumen von Aufstiegen, von einer starken Saison und hoffen natürlich, dass wir das am Ende ja dann vielleicht dahin bekommen.
Also dafür alles Gute. Zum Ende, bevor das wir ganz zum Schluss noch in die kurze Schnellfragerunde gehen, Michael, was war so als Trainer bisher, wenn du zurückblickst, so dein bewegendster Moment, wo du sagst, das war so der Moment. Gibt es da einen speziellen?
Nee, also es gibt natürlich immer bewegende Momente, können ja traurig sein und können ja glücklich sein. Also gesagt, sicherlich würden jetzt viele vermuten, so Aufstieg in Nürnberg ist sicherlich bewegend, aber ich kann mich in der Suppe erinnern an meinen ersten Aufstieg mit SG Fuchsmüller, also meiner A-Jugend damals, die also meine erste Trainerstation trainiert habe. Das haben wir 2,5 Jahre lang ungeschlagen gewesen und kein Spiel verloren und sind da zweimal hintereinander aufgestiegen und ich habe den ersten Aufstieg und dann den zweiten Aufstieg habe ich natürlich schon eine Suppe in Erinnerung und ich glaube, die bewegendsten Momente sind oft die kleinen Momente, wenn sich einfach bestimmte tolle Dinge ereignen und das ist, wenn was weiß ich, ein Spieler kommt und ist Vater geworden oder es ist irgendwas Tolles beim Spieler zu Hause passiert oder in der Kabine ist irgendwas Tolles passiert. Das sind oft die schönsten Momente und die müssen jetzt nicht irgendwie nach außen groß wirken, sondern es sind oft die kleinen Dinge, wenn man sagt, so, das macht es am Ende ja meinen Job lebenswert und liebenswert, weil genau die Momente am Ende einen so gut tun, fürs eigene Herz oft auch dann so der nötige Impuls ist, dass man einfach für sich selber dann einfach jeden Tag einfach toll erleben kann.
Okay, also oftmals Momente, die nach außen in die Öffentlichkeit gar nicht so transportiert werden, aber wie du sagst, für jemanden selbst irgendwie dann was Besonderes sind. Ich denke, das ist auch etwas, was ganz Schönes, was du gesagt hast, gerade in dieser Welt, wo viel nach außen natürlich getragen wird, gerade im Profibereich, auch mal auf diese menschlichen Dinge sich auch mal wieder zu besinnen, oder?
Ja, natürlich. So, man hat natürlich als in der Öffentlichkeit, wie man steht, und jetzt auch vor allem im Profifußball hat man natürlich schon eine exponierte Stellung, und der Rolle, diese Exponiertheit, sich immer mal klar zu werden, ist ja nicht immer einfach. Also man muss aufpassen, dass man den Boden unter den Füßen nicht verliert, das eine. Auf der anderen Seite kann man aber auch viel Gutes damit tun, und viele Leute blicken zu einem auf oder zu diesem Verein auf oder zu einer Mannschaft auf, und man kann dann auch viel Gutes tun, wenn manche wirklich auch in Not geraten sind, sei es jetzt halt, kürzlich in Berchtesgaden mit dieser Flutkatastrophe, was die jetzt praktisch für Schicksale erleiden. Und wenn man dann merkt, man kann da was Gutes tun, das empfindet man selber vielleicht als nicht besonders groß, aber manche andere Menschen, für die ist es das Größte, wenn die da Zuspruch erfahren, Unterstützung erfahren, oder wenn du nur jemanden, der in Not ist, am Ende auch ein kleines Video schickst oder zum Geburtstag gratulierst und kannst du so viel Gutes tun. Und ja, beim anderen kommt es halt anders an. Und deswegen glaube ich, es ist auch manchmal die Momente, die man selber vielleicht nicht als so bedeutend einstuft, für den anderen Menschen was ganz was Bedeutendes. Und dadurch ist dann auch am Ende trotzdem der Moment super und bedeutend. Und das muss man dann am Ende auch für sich selber dann auch so zulassen und auch am Ende auch so werten.
Ich würde zum Abschluss noch eine Situation mitgeben, die ich bewundert habe vor ein paar Jahren. Es war Fortbildung Bund Deutscher Fußballlehrer beim Club in Nürnberg. Ich habe ja die A-Lizenz und war ich bei dieser Fortbildung auch dabei. Da warst du schon Cheftrainer beim Club. Und da hast du, und das habe ich bemerkenswert gefunden, diese Fortbildung wirklich komplett von Anfang bis Ende auch geleitet, warst dabei. Also im Raum, auf dem Platz, ist häufig nicht so der Punkt. Und das hat mir damals gezeigt, dass nicht nur das nach außen, wenn ich Cheftrainer bin, einfach auch wirkt, dass du sagst, auch in solchen Momenten bin ich da. Also das war für mich nochmal was Besonderes, wollte ich dir an dieser Stelle weitergeben, weil du sagst, wichtig, den Boden und den Füßen nicht zu verlieren. Und genau in solchen Momenten, glaube ich, ist es genau spürbar, oder merkt man das auch, ob das wirklich so ist oder ob es nach außen zwar schön gesagt wird, ob es wirklich gelebt wird. Und das wollte ich jetzt mal sagen, was, denke ich, an diese Stelle einfach jetzt sehr, sehr gut passt. Also ja, dankeschön. Michael, ich sage schon mal danke für deine Gedanken, für deine Offenheit, für das, was du einfach auch hier geschildert hast aus deiner Situation als Profitrainer, gerade bei 60 München, aber grundsätzlich auch auf deinem bisherigen Weg. Und so zum Ende hin will ich ganz gern noch eine kurze Schnellfragerunde machen. Und wenn du bereit bist, dann lass uns gerne noch einsteigen, so zum Abschluss.
Ja.
Okay. Immer los. Erste Frage aus deiner Sicht: Was sind deine drei größten Stärken?
Gewissenhaftigkeit. Das ist ein Beste, wenn man sich selber immer sprechen muss. Ja, genau. Also Gewissenhaftigkeit schon. Ich bin sehr gut organisiert, glaube ich, und vor allem ja, sehr wissbegierig.
Okay. Gibt es auf der anderen Seite auch ja so eine Schwäche, wo du sagst, ja, da ist was da? Wenn ja, wie sieht die aus?
Ja, Disziplin, glaube ich, da kann man immer besser werden. Also wenn ich nur an meine Essgewohnheiten denke, also Schokolade und so, da könnte ich oftmals mir am Abend denke ich mir, naja, das ist wieder essen müssen. Also muss am nächsten Tag wieder ein Kilometer mehr laufen, damit das auf der Waage nicht sichtbar ist. Also solche Dinge. Und grundsätzlich auch, aber nach jedem Spiel immer das Gefühl, man hätte noch mehr machen können und so. Und das hat doch noch nicht ganz gereicht und so. Das ist schon eine Schwäche, weil am Ende ist es dazu führt, dass man eine sehr eigene hohe Unzufriedenheit dann irgendwo so ein Stück weit immer wieder mal so zum Vorschein kommt. Aber ja, versuche meine Schwächen zu minimieren, um meinen Stärken zu arbeiten, wie man so schön sagt.
Okay, lass uns über das Thema Gewohnheiten sprechen. Hast du aus deiner Sicht eine Gewohnheit, wo du sagst, das ist so eine coole Gewohnheit?
Ja, also das ist auch immer dann eine Perspektivenfrage. Also was ist cool? Also ich empfinde manche Sachen nicht so cool, aber also coole. Also ich, ja, also wir müssten andere bewerten. Also ich weiß nicht, was manches cool ist. Also ich, für mich sind viele Dinge, was ich vorher gesagt habe, einfach an Normalität, viel laufen zu gehen, mein Training gewissenhaft vorzubereiten, den Spielern am Tag vorher schon das Trainingsprogramm mitzuteilen am Abend, damit sie sich am nächsten aufs Training einstellen können. Ja, die Trainingsplanung oder die Terminplanung den Spielern 4-8 Wochen im Vorfeld mitzuteilen, damit sie auch ihr eigenes Leben gut planen können, sich auf unseren Plan dann auch ihr Leben abstimmen können. Ja, so wie gesagt, aber ich weiß es nicht, ob wir sehen, was cool ist. Also eins glaube ich schon cool, trotzdem, also ich gehe nach jedem Spiel, gehe ich zu Fuß nach Hause. Also ich glaube, das mache ich ganz wenig, weil es fängt mir so ein. Ich gehe vom Grünwalder Stadion immer an der Isar entlang zum Trainingsgelände, also oben an der Hochleiter zurück. Und gehe da für mich alleine in meinen Gedanken. Und ich glaube, das machen uns ja nicht so viele. Und da sind wir mit dem Bus zurückgefahren, sondern dann kommen wir Fans manchmal entgegen. Und das ist für mich so ein Ritual bei 60 geworden. Und das mache ich eigentlich hier bei Wind und Wetter, gehe ich eigentlich immer nach dem Spiel zu Fuß nach Hause.
Okay. Habe ich so noch nie gehört, aber nutzt du das auch, um dann nochmal zu reflektieren? Einfach auch nochmal das Spiel zu reflektieren oder das drumherum zu reflektieren?
Ja, ja, also das ist aus mehreren Gründen entstanden. Also das habe ich früher mal gemacht, einfach weil ich so der Bus fährt immer, ich will den Bus ja nicht warten lassen. Also meine Medientermine dann länger und jetzt in Corona-Zeiten oder Vorjahr, da muss der Bus immer warten, bis der Trainer kommt. Das finde ich einfach immer ein Stück weit despektierlicher den Spielern gegenüber. Die wollen auch zurück, die wollen was essen, die wollen zu ihren Familien und dann kommt der Trainer einfach nicht in die Gänge so gefüllt und will aber auf der anderen Seite jetzt auch die Presserunde und die Medien und die Journalisten da jetzt auch nicht immer so mit drei Sätzen abkanzeln und dann am Ende auch so gefühlt dann irgendwie alleine zurücklassen. Also ich denke, dass einfach diese gewisse Respektsache ist, auch den Journalisten gegenüber, den Fans gegenüber, jetzt die Pressekonferenzen dann auch dann anschließend auch nochmal sich anhören wollen. Und genauso auf der anderen Seite auch Respekt meiner Mannschaft gegenüber, dass sie frühzeitig nach Hause kommen. Dann hat sich das aber im nächsten Atemzug so entwickelt, dass Sport direkt nach so einer Stressbelastung wie jetzt als Trainer ja sich gut tun würde, dass man da einfach Kalorien abbaut. Man müsste eigentlich dann direkt danach auch so eine halbe Stunde laufen gehen, aber das schafft man natürlich nicht, deswegen gehe ich dann so 15 Minuten einen Spaziergang noch zur Grünwalder Straße, zum Trainingsgelände und bin dann auch bei mir, kann dann das Spiel nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten einfach auch und bin einfach so in mir selber mal und das glaube ich ist dann, wenn du kommst du zurück, dann ist Trainersitzung, dann von der Trainersitzung geht es jetzt wie normal bei den Fans dann in den VIP-Raum. Dann hast du im VIP-Raum dann mit Sponsoren Gespräche, mit den Vereinsverantwortlichen. Da kommst du nie zur Ruhe. Also wie gesagt, deswegen ist es schon für mich ganz gut, so einfach so 15 Minuten den Stecker zu ziehen und mal nur bei mir zu sein.
Okay, cool. Welcher Wert, Michael, ist dir besonders wichtig?
Ja, Ehrlichkeit, ich glaube, das ist für mich das Wichtigste und einfach Herz, also Herzenswärme. So, das sind für mich zwei Sachen, so man das aus dem Herzen heraus zu tun, dann bist du immer ehrlich und dann bist du immer glaubwürdig, immer authentisch. Und ich glaube, bei vielen ist halt leider auch aufgrund von vielen schlechten Erfahrungen das Herz so ein Stück weit so eine Mauer rumgebaut worden und es verschüttet so ein Stück weit das Herz. Und ich hoffe, dass es einfach grundsätzlich für uns Menschen einfach das Wichtige ist, dass das Herz einfach wieder zum Vorschein kommt. Wenn das Herz nämlich zum Vorschein kommt, glaube ich, ist unsere Welt wieder lebenswerter. Da brauchst du dich dann auch mit keiner Klimakatastrophe oder Diskussionen drumherum oder Ausländerfeindlichkeit, egal über welches Thema du dich unterhältst. Ich glaube, das ist die Reparatur schlechthin für unsere Welt. Und die meisten wollen so an einzelnen Themen immer dran arbeiten. Ich glaube, das grundsätzliche Thema ist einfach, die Menschen müssen einfach wieder mehr auf ihr Herz hören und auch ihr Herz wieder mehr sprechen lassen. Und wenn man das hinbekommt, ich glaube, dann ist das wäre der größte Mehrwert, den die Menschheit am Ende für sich selber in Anspruch nehmen könnte. Und am Ende dann wird die Welt, glaube ich, wesentlich besser und nachhaltiger am Ende auch funktionieren.
Also danke für diesen Gedanken, für den wertvollen Gedanken, finde ich klasse. Lass uns mal noch auf eine Situation eingehen. Es gibt zwei Stühle, auf einen Stuhl sitzt du, der andere Stuhl ist noch frei. Du hast eine Stunde Zeit und kannst dir jetzt einen Menschen auf diesen zweiten Stuhl wünschen, mit dem du dich eine Stunde dann intensiv austauschen kannst. Ganz spontan, wen würdest du auf diesem Stuhl platzieren?
Also wenn einer der Woche nicht mehr lebt, dann ist es Jesus Christus.
Okay.
Also ich denke, so viel, eine Stunde sich mit dem Menschen nochmal zu unterhalten, der so nachhaltig die Welt beeinflusst hat. Also ich glaube, dass es wenig Menschen gibt, die auf diesem Erdball gelebt haben, die 2000 Jahre später von denen noch gesprochen wird. Und das einer sehr ausführlichen Art und Weise, ich bin jetzt kein Freund der katholischen Kirche, aber die Menschen so geprägt haben und am Ende, wenn man denen seine Botschaft wieder besser hören würde und besser umsetzen würde, und das macht meiner Meinung nach die katholische Kirche nicht vollumfänglich, dann würden sich auch viele Themen wieder erledigen. Deswegen würde ich mich mit dem ganz, ganz gerne mal eine Stunde, und wenn es nur eine Minute ist, ich versuche das in meinen Gebeten, dass er mir zuhört und dass er mir Ratschläge gibt. Ich denke, das passiert auch. Von dem her glaube ich, also ist der Stuhl neben mir trotzdem besetzt und ist dauerhaft besetzt, aber wenn wir das manchmal vielleicht nicht so wahrnimmt.
Okay, du hast gesagt, auch die Botschaften, ist die Bibel auch ein Begleiter auch auf deinem Weg?
Schon, aber nicht so, wenn man sich das vorstellt, dass jetzt jeden Tag, also Freunde von mir lesen früh jeden Tag und lesen grundsätzlich in der Bibel. Mhm. Das mache ich jetzt nicht so, aber ich greife schon hin und wieder mal hin und ich lese die Bibel jetzt eher so übers Internet und oder über Themen, die ich mir selber mal notiert habe, versuche ich da. Und für mich ist einfach so, ich versuche einfach so mit jemandem zu sprechen, meinen Gedanken. Ob das jetzt dann Jesus Christus oder andere göttliche Gestalten, das ist ja immer unterschiedlich, aber Das ist für mich schon so, weil ich dann für mich auch Kraft ziehe, weil ich Ratschläge hole und mir dann am Ende auch, versuche, dann mich so gut durch den Tag bringen zu können.
Also danke dafür nochmal. Vorletzte Frage. Persönlichkeitstalk Podcast. Persönlichkeit, wir haben schon drüber gesprochen. Wenn du das Wort hörst, wie definierst du für dich Persönlichkeit?
Ja, auf zwei Arten. Also einfach das, was ich ganz am Anfang mal in dem Podcast erwähnt habe, also seine Seele weiterzuentwickeln, das ist für mich Persönlichkeit. Mhm. Also an sich selber zu arbeiten und seine Seele in den Vordergrund zu stellen. Das ist nicht sein Äußeres oder irgendwelche anderen Themen, sondern seine Seele in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite natürlich auch Persönlichkeit hat für mich aber auch mit Charakter, mit Geradlinigkeit, auch mit Mut, Offenheit. Vielleicht würden manche Zivilcourage, also was man da immer nennen will, einfach zu dem zu stehen, was man eigentlich innerlich denkt und was sein Herz am Ende sagt. Und wenn man das, glaube ich, hinbekommt, dann ist man, hat man eine Persönlichkeit und ist dann am Ende eine Persönlichkeit.
Mhm. Danke dafür. Und die letzte Frage oder Ergänzung. Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an?
Viel Unklarheit. Ich glaube, meine Zukunft, wenn ich denke, also sehe ich viele gute Momente, also ich sehe viele Siege meiner Mannschaft, die visualisiere ich schon vorher. Deswegen das erlebe ich jetzt schon in meinen Gedanken und in meinen Träumen. Dadurch ist dann das, wenn es wirklich passiert, dann fühlt es sich für mich dann nicht mehr so neu an, so jetzt mal so. Sicherlich toll, aber nicht mehr so neu an. Und natürlich auch viel Unklarheit, weil ich glaube, also, wenn ich an Zukunft denke, wenn man selber Kinder hat und so, dann wie wird das in 40, 50 Jahren aussehen? Also betrifft das immer mein eigenes Leben, sondern das Leben dann meiner Kinder und so. Und hoffentlich geht es denen auch genauso gut, ist diese Welt noch so intakt, wenn man sich das auch, so wie ich das in meiner Jugend, so, ich glaube, ich habe mal die Welt am intaktesten erlebt in meiner Jugend. Und ich hoffe, dass wir da auch wieder immer mal zurückkehren von Werte, was wichtig sind, wo einfach mehr Kraft gehabt haben als jetzt halt einfach. Das hat was mit der Regionalität zu tun, sicherlich jetzt auch mit der ganzen Mobilität. Verändern sich viele Dinge, aber damals war einfach, ja, wenn du 10 Kilometer mit dem Auto gefahren bist, war das schon gefühlt eine halbe Weltreise. Und heute ist 10 Kilometer, interessiert niemand. Deswegen gesagt, da ist die Zeit früher, so, ich will jetzt nicht die Zeit zurückdrehen, ich glaube, das ist ein falscher Ansatz, aber ich glaube, dass so, wie ich die Zeit früher, meine eigene Jugend wahrgenommen habe, mein eigenes selber das Großwerden wahrgenommen war für mich das Beste, was ich erlebt habe. Und auch wenn ich jetzt ein anderes Leben habe, vielleicht ein besseres Leben, würden manche sagen, habe ich das damals auch sehr genossen, genieße mein jetziges Leben. Also, und ich hoffe nur, dass in der Zukunft die Leute ihr Leben genießen können, ohne jetzt das in Überdruss und in Größenwahn ausarten zu lassen, sondern einfach ihr Leben genießen mit der nötigen Sorgfalt und auch mit der nötigen Sorgfalt auch seinen Mitmenschen und seiner Erde gegenüber, der Mutter Natur gegenüber. Wenn man das hinbekommt, glaube ich, dann wäre die Zukunft gut, aber ich habe da so Bedenken, dass das irgendwann so kommt.
Okay. Also vielen Dank auch nochmal für diese wertvollen Gedanken, Michael, grundsätzlich für deine Zeit, für die wertvollen Gedanken, zum einen, die du auf deinem Weg als Trainer erlebt hast, aber auch so aktuelle Situationen haben wir besprochen, aber auch darüber hinaus, denke ich einfach mal, hast du sehr, sehr viele Gedanken und Impulse und Inspiration gegeben. Dafür sage ich herzlichen Dank. Ich verlinke auch in den Shownotes deine eigene Seite. Du hast ja eine eigene Seite, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, hast ja auch einige interessante Bücher geschrieben. Also für jeden, der es interessiert, geht mal auf die Seite, guck mal, was da einfach auch an Büchern von deiner Seite es gibt. Und ich sage nochmal herzlichen Dank. Und am Ende natürlich, Michael, will ich dir nochmal die Möglichkeit geben, so den letzten Gedanken, der dir grundsätzlich auch wichtig ist, gerne so an die Persönlichkeitstalk-Community weiterzugeben.
Wischt mich wieder auf den falschen Fuß. ich glaube, einfach sich selbst zu sein. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt auf das Thema nochmal zurückkommen, wie du meine Biografie oder meinen bisherigen Lebenslauf so ein bisschen beleuchtet hast, ich glaube immer, also Träume sind dazu da, dass sie A, geträumt werden und B, dass man sich am Ende auch, dass viele Träume auch Realität werden. Ich glaube, das sollte man sich immer vor Augen halten. Also, wenn man sich mit seinem eigenen Leben beschäftigt, ob man Ziele hat, ich glaube, Ziele sollte man haben. Sind wichtig, Träume sind enorm wichtig. Ich glaube nicht, ich träume viel, bin kein Träumer, aber ich träume viel. Ich bin beim Laufen viel in meinen Träumen unterwegs, viel in Gesprächen, wie gesagt, mit unterschiedlichen Personen oder mit unterschiedlichen Personen oder Wesen bin ich in Gesprächen unterwegs. Und das glaube ich, das sollte man einfach zulassen. Und ich glaube, und wie gesagt, hört es auf euer Herz. Es ist immer die beste Ratgeber, ist das eigene Herz. Ist frei von Neid, frei von Missgunst, frei von irgendwelchen negativen Einflüssen, sondern es will nur dir helfen und dir selber und deinen Mitmenschen helfen. Also von dem her, wie gesagt, das ist rein das Herz. Und hoffe nur, dass die Menschen auch die Reinheit des Herzens auch wieder zulassen. Ich glaube, das wäre so ein Wunsch und das hoffe ich auch, dass es jeder dann am Ende vielleicht erschaffen kann.
Wunderbar. Vielen Dank für diesen Schlussgedanken, der, denke ich, einfach da nochmal sehr, sehr viel Kraft auch beinhaltet, wenn man den wirklich mal zulässt. Ich sage jetzt nochmal danke für deine Zeit. Ich weiß, als Profitrainer gibt es viele Dinge, die da mit reinspielen. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Ehrlichkeit, für deine Gedanken, für deine Impulse. Wünsche dir persönlich, lieber Michael, alles Gute für Gesundheit, auch weiterhin und vor allen Dingen für dich als Trainer für diese Saison mit den Löwen eine gute Saison, eine erfolgreiche Saison. Und vor allen Dingen, dass am Ende das so ist, dass er sagt, Mensch, es hat viele Momente gegeben, die wir erleben durften als Gemeinschaft, aber auch mit den Fans und was auch immer das ist, dass das eine tolle Saison wird. Dankeschön nochmal und viele Grüße nach München.
Ja, vielen Dank für das sympathische und vor allem inspirierende Gespräch und die jetzt zugeschaut haben, alles, alles Gute weiterhin und auf ein Ehren nochmal. Dankeschön.
Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du heute bei diesen sicherlich inspirierenden Interviews mit dem Michael dabei warst. Wünsche dir, dass du viele Gedanken, Impulse mitnehmen kannst, diese auch umsetzen kannst und wünsche dir dabei viel Erfolg. Weiterhin auch an dich viel Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Lebensspielfeld geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.
Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.